Lieber Herr, wir möchten auch Leute sein, die Durchblick haben. Uns ist der Sinn manchmal verstellt und der Blick vernebelt, weil so viel auf uns einstürmt. Ständig sollen wir uns zu irgendwelchen Sachverhalten verhalten, ständig sollen wir uns irgendeine Meinung zu etwas bilden, das wir kaum selbst überblicken. Die politischen Verwerfungen, die weltanschaulichen Dinge, die auf uns einströmen, das Selbstbestimmungsgesetz, all diese Dinge verwirren uns, Herr. Aber wir wollen doch an deine Hand gehen und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns durch die Wirrnis dieser Zeit führst, dass wir an deiner Hand bleiben, dass unsere Schritte fest werden, dass du auch unser Herz festmachst. Und jetzt wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns auch die Augen des Herzens öffnest, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir Acht haben, was in deinem Wort für uns heute verborgen ist, dass wir erkennen, was du möchtest, dass wir es in unserem Leben umsetzen und anwenden. Herr, wollen dich bitten, dass du selbst jetzt zu uns sprichst als der lebendige Gott. Und ich bitte für Andreas Schäfer, dass du ihn und das Wort, das er uns zu sagen hat, segnest. Amen.
Heute Morgen lesen wir aus Daniel Kapitel 2. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt, und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Und da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsager: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber ihr werdet mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch, und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart, und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die weisen Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll, mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Bis hierher wissen Sie und ich noch nicht, was der Inhalt des Traumes ist. Bis hierher wissen Sie auch noch nicht, was die Auslegung des Traumes ist. Und wir haben jetzt bis hierher 28 Verse gelesen. Das heißt, wir entdecken in Daniel 2 etwas sehr Faszinierendes. Daniel 2 hat zwei ganz unterschiedliche Seiten. Die erste Seite haben wir gelesen. Da geht es um den Vorgang, der mit diesem Traum zusammenhängt. Und die zweite Seite ist der Inhalt des Traumes. Wenden wir uns zuerst zur ersten Seite, damit die nicht untergeht, weil die zweite Seite mit dem Inhalt so wuchtig und mächtig und so wichtig ist, schauen wir vom Thema Leute mit Durchblick gesucht ganz bewusst auf den ersten Teil. Und wenn wir auf den ersten Teil sehen, bekommen wir sehr erstaunliche Einblicke in das Thema, was heute Vormittag uns in der Bibelarbeit gegeben ist. Beginnen wir rein äußerlich. Wir haben Daniel und seine Freunde jetzt in diesem Berufsfeld der Politikerberater. Und damals wurden, übrigens heute auch, aber damals wurden Quellen angezapft, die nicht nur mit innerweltlichen Größen zu tun hatten, sondern auch die Quellen der jenseitigen Welt angezapft, mit allem, was dazugehört. Und deswegen ist das Berufsfeld so eigenartig beschrieben. Zeichendeuter, Weissager, Weisen. Das ist so eine riesengroße Gruppe der Politikberater damals und heute. Und in diese Gruppe hinein gehörte eben auch diese Vierergruppe aus diesem Ausländerakademieviertel, Daniel und seine Freunde. Und jetzt tatsächlich passierte das, was immer wieder passiert, mitgehangen, mitgefangen. Das heißt, persönlich konnten Daniel und seine Freunde überhaupt nichts dafür. Sie waren den Vorgang in gar keiner Weise direkt involviert, aber sie gehörten mit zu dieser Gruppe, die jetzt tatsächlich auf dem Index stand, die jetzt vom König als zu beseitigen beschrieben wurde. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war eben dieser ganz besondere Traum, den der Großkönig Nebukadnezar gehabt hat. Und Träume sind natürlich damals und heute auch teilweise wieder etwas ganz Wesentliches und Wichtiges gewesen, insbesondere für Menschen, die nicht unmittelbar zum Volk Israel gehörten. Wir haben in der Bibel immer wieder Traumereignisse, die besonders von Menschen erlebt werden, die noch keinen Kontakt zum Gott Abrahams, Isaak und Jakobs haben. Da gibt es die unterschiedlichen Erzählungen, das wissen Sie. Und jetzt bekommt hier der Nebukadnezar so einen Traum. Diesen Traum, den er da bekommt, der hat für ihn eine nicht normale Auswirkung gehabt, der hat für ihn eine innere Bedeutung gehabt, der hat für sich verstanden, in diesem Traum ist eine Botschaft, und den kann mir dieses Berufskolleg am ehesten mitteilen. Und er tut's halt so, wie man es nicht tut. Er erzählt nicht den Traum und überlässt dann der Deutung der unterschiedlichen Spekulationen in verschiedenen Eindrücken, sondern er erwartet eine Erzählung des Traums, um damit hinzukriegen, dass die tatsächlich auch Ahnung haben von dem, was sie tun. Und jetzt kommt es eben zu dem, wie wir es hier erkannt haben. Und die Antwort ist sehr klar, da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, auf gut Deutsch: Das geht nicht. Und Aramäisch, das Stichwort, was hier steht, nur für Ihren Kenntnisstand, irritiert bis heute uns alle. Denn ab diesem Moment, ab Kapitel 2, Vers 4, überraschenderweise bis Kapitel 7, Vers 28, ist das Buch Daniel auf Aramäisch. Wir haben bis heute keine sinnvolle Erklärung dafür. Wir nehmen es zur Kenntnis und sind ein wenig erstaunt. Aber das ist nur nebenbei, wenn in Ihren Bibeln da so eine Notiz steht. Das ist tatsächlich so. Ab 2,4 ist der Text auf Aramäisch vorhanden und hält durch bis 7,18,20. Viele kluge Menschen haben viele kluge Zeit investiert und kamen zu keinem klugen Ergebnis. Und deswegen lassen wir es einfach so stehen, wie es so ist. Aber das erläutert die Anmerkungen bei Ihnen im Bibeltext. Nun tatsächlich, was hier uns entgegenkommt, ist, dass der Daniel uns zum Ausdruck bringen kann, dass er eine andere Offenbarungsquelle hat. Er hat eine andere Offenbarungsquelle und damit kommen wir natürlich ganz nah an das Thema heran, Leute mit Durchblick gesucht. Unter dieser Überschrift haben die damals natürlich versucht, ihre Weltlage zu verstehen. Und Nebukadnezar hat Klarheit gewollt über das, was sein Leben betrifft, was die Götter mit ihm vorhaben und was die Zukunft bringt. Er wollte ein Mehrwissen mit EH, ja, ein Mehrwissen anzapfen, mit dem er Klarheit kriegt über sein Leben. Und jetzt erleben wir tatsächlich, dass nun er diesen Traum ja tatsächlich bekommt, aber in diesem Traum fehlt ihm nun die Deutung. Er hat also eine Grenze. Und diese Grenze wird hier sehr schmerzhaft ihm gezeigt. Und indem er nun versucht, die Leute zu holen, die in diese Grenze wegfahren können, merkt er, das gelingt nicht, wenn er wirklich ernsthaft hinguckt. Das ist dem Nebukadnezar ja hoch anzurechnen, dass er sich da nicht vergackeiern lässt, sodass er quasi hier so schroff sagt, ich will wirklich wissen, ob ihr die Kompetenz habt, etwas zu sagen, was ich mir selber nicht sagen kann. Und das Urteil fällt ja knallhart aus. Sie haben nicht die Kompetenz, ihm etwas Wirkliches zu sagen. Sie sind nicht in der Lage. Und da müssen wir an der Stelle ganz hellwach sein, damit wir jetzt nicht hämisch werden. Nach dem Motto, tja, dumm Kloffe, seid eben so kleine Heiden, habt eben keine Ahnung von nichts. Sondern was dahinter steht, ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis, dass dem Menschen dieses Sichtfeld verborgen ist. Er kann es nicht sehen. Sonst rutscht er genau in diesen spekulativen Bereich hinein oder zapft unterschiedliche trübe Quellen an oder landet eben genau in diesem Vorsagesystem, was da eben so dazugehört. Das heißt, es wird in Daniel 2 an dem Großkönig Nebukadnezar etwas deutlich, was für alle Menschen gilt, eine Grenze, eine ganz brutale Grenze, ein Nichtwissen von dem, was ich gerne wüsste. Und jetzt entdecken wir auf der anderen Seite eben tatsächlich Daniel und seine Freunde. Und Daniel und seine Freunde, wir haben sie ja gestern Abend ein bisschen identifiziert, haben natürlich jetzt eine andere Vorgehensweise. Und die Vorgehensweise von Daniel und seinen Freunden ist natürlich das, was uns an diesem Text besonders berührt. Wie gesagt, mitgehangen, mitgefangen. Und jetzt greift das, was wir gestern Abend hatten, dass Daniel sich identifiziert mit der göttlichen Planung. Er weiß, die Beschlusssache des Großkönigs ist das eine. Ganz eindeutig. Todesurteil für das ganze Berufskolleg. Die Beschlusslage des Großkönigs ist das eine. Mein Gott ist das andere. Er weiß noch nicht, ob sein Gott auch beschlossen hat, dass er sterben soll. Das weiß er noch nicht. Das heißt aber, er nimmt jetzt in dieser großen Not diese berühmte Identifikation an. Er geht mit dieser Not, mit dieser Katastrophe, die ihn persönlich und seine Freunde betreffen würde, zu seinem Gott. Ganz aktiv geht er zu seinem Gott. Daniel ging hinein, bat um eine Frist. Daniel ging heim, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Sie haben mitten in ihren beruflichen Katastrophen eine andere Quelle, zu der sie jetzt gehen. Sie haben eine andere Identifikation, eine Person, mit der sie jetzt den Kontakt suchen, nämlich neben dem Großkönig Nebukadnezar und seinem gesamten Plan haben sie den lebendigen Gott. Und das wird in diesem Text sehr schön zum Ausdruck gebracht. Und für all die Sprache lieben, merken Sie, jetzt plötzlich haben Sie wieder Ihre jüdischen Namen. In dem Kontext kriegen sie ihre jüdischen Namen. Da werden sie mit ihren jüdischen Namen genannt. Er ging zu seinen Gefährten und die heißen Hanania, Michael und Asaria. Und alle drei Namen haben ein sogenanntes theophores Element. In allen drei Namen kommt El, Gott oder Jahwe drin vor. Das heißt, plötzlich merkt man mitten im babylonischen Trübsinn wieder den Offenbarungsdurchbruch, in dem jetzt in dieser Gebetszeit dieser drei, dieser vier Männer nicht mehr ihre Schinia gegebenen gottlosen Namen bestimmend sind, sondern jetzt spürt man mittendrin, jetzt sind sie in der Identifikation mit ihrem Gott. Gott wird genannt, Gott wird angebetet. Sie haben eine andere Adresse, eine andere Identifikation. Das ist das eine, was wir hier wunderschön erkennen. Wir haben uns gestern Abend ja auch deutlich gemacht, dass nun dazu auch ein bestimmtes Profil gehört. Und das bestimmte Profil entdecken wir durch beim Daniel hier in Daniel 2 auch auf eine sehr bewegende Weise. Dass als Daniel nachher mit der Erkenntnis, mit der Offenbarung, mit dem Inhalt dieses Traumes und der Deutung vorgelassen wird zum Großkönig Nebukadnezar, er nicht etwa dieses Geschenk nutzt, um sich und seine Truppe ein besonderes Image zu geben, was ja sehr einfach gewesen wäre. Schaut mich an, was für eine Erkenntnis ich habe, was für einen Durchblick ich habe, sondern er ganz bewusst vor dem Großkönig Nebukadnezar Klarheit schafft über die Quelle, die ihm das gesagt hat. Es war der Gott im Himmel. Der ist es, der Geheimnisse offenbart. Der hat mir das gesagt. Nicht ich bin der Autor. Nicht ich bin, der auf den Heldenstatus muss. Ganz klares Profil, das zum Ausdruck bringt, dass Daniel vor dem Großkönig Nebukadnezar seine Gottesbeziehung thematisiert und das deutlich gesagt wird. Und das Dritte natürlich, was wir entdecken in diesem Text, ist dieses Phänomen der Kompetenz. Wir hatten es gestern Abend. Der Kompetenz in der geistlichen Dimension. Er kennt nun einen ganz besonderen Gott. Er kennt den einzigen und wahrhaftigen Gott. Er kennt den, vor dem alles ist, absolut alles. Und jetzt kommt er auf den springenden Punkt zu sprechen. Nämlich tatsächlich der Zugang zu Gott, der Zugang zur Quelle der Offenbarung, schafft im eigentlichen Sinn ein Mehrwissen der Glaubenden. Ein Mehrwissen der Glaubenden. Das ist ein ganz wesentliches Feld für unseren Kulturkreis, in dem wir leben. In unserem Kulturkreis denken wir bis heute, bis in den christlichen Bereich, genau andersherum, als die Bibel denkt. In unserem Kulturkreis sind wir seit der Aufklärung so geprägt, dass der Gedankengang der ist, wir sind durch die Aufklärung tatsächlich in die Lage versetzt hineingekommen, dass wir aus dem Licht des Glaubens, das war ziemlich trübe, mehr so das Kerzenlicht, das helle Licht der Vernunft vorgestoßen sind. Jetzt können wir die Funzel des Glaubens zur Seite legen, wie eine Kerze in der Nacht, wenn die Sonne der Vernunft aufgeht. Das war der Grundgedanke. Und dieser Grundgedanke, der ist bis heute in unserem Denken, in unserem Kulturkreis bestimmend. Ich brauche die Funzel des Glaubens nicht mehr, weil ich das Licht der Vernunft habe. Nun legt die Bibel einen großen Wert auf die Vernunft, aber sie zeigt der Vernunft auch ihre Grenzen auf. Und der Gedankengang ist gerade umgekehrt. Der Gedankengang ist, wenn du erkennst, wie begrenzt deine Vernunft ist, hast du eine großartige Chance, zur Offenbarung Gottes zu kommen und damit mit dem Licht des Glaubens ein Mehrwissen zu erhalten. Das stellt das Ganze natürlich auf den Kopf. Der Daniel geht nicht hin und sagt, oh du beleid, du, ich bin glaubend, ich habe natürlich keine Ahnung. Ich weiß natürlich noch viel weniger als du. Ich bin ja der kleine Depp, ich bin ja nur an den Gott gebunden. Sondern Daniel denkt genau umgekehrt. Ich kenne den Gott, der alles weiß. Ich habe Zugang zu dem Gott, bei dem alles auf dem Tisch liegt. Und wenn Gott will, kann er es mir offenbaren. Das geht um mein Wissen, meine Vernunft, mein Erkenntnisrahmen bei weitem hinaus. Und wenn Sie so anfangen zu denken, dann denken Sie andersrum. Sie denken nicht, oh schade, ich bin Christ geworden, jetzt ist Schluss mit Denken. Sondern Sie denken, oh gut, ich bin Christ geworden, jetzt darf ich noch mehr als denken. Ich darf nämlich teilhaben mit meinem kleinen Leben an der Offenbarung des lebendigen Gottes. Ich habe im klassischen Sinn ein Mehrwissen, was nicht mit meinem Intellekt zu tun hat, nicht meinen besonderen religiösen Befähigungen, nicht mit irgendwelchen Sondersachen, die ich habe, sondern mit der Barmherzigkeit Gottes, dass in Sie, in mich, seinen Heiligen Geist hineingegeben hat, der uns Vertrauen lehrt gegenüber den Aussagen der Offenbarung der Heiligen Schrift. Und mit dem Gedankengang gehen Sie ganz anders ans Leben hinein, ganz anders auch in die Geschichte hinein, ganz anders auch in die Zukunft hinein. Das heißt, in Daniel 2 bewähren sich die drei Prinzipien, die wir gestern Abend festgelegt haben. Daniel, in einer ersten großen Krise, Daniel 2 ist die erste große Krise, erkennen wir, wie du dich identifizierst mit deinem Gott. Du gehst mit deinen Brüdern in die Gegenwart Gottes, nimmst das Urteil Nebukadnezars noch nicht als identisch an mit dem Urteil Gottes. Vielleicht sieht Gott das ganz anders. Jetzt gehe ich erstmal zu Gott. Jetzt kläre ich mit meinem Gott das, ob wir tatsächlich auch alle zu sterben haben. Das ist das eine. Er identifiziert sich mit Gott und seiner Planung und nicht mit dem Beschluss Nebukadnezars. Zum Zweiten erkennt er sein Profil. Ich habe jetzt vor Gott zu bekennen, vor Nebukadnezar zu bekennen, wer mein Gott ist. Ich habe es nicht auf mein Konto zu buchen. Ich oute mich, wie wir es gestern haben, als einer, der ganz bewusst weiß, die Quelle dafür, die habe ich von Gott. Und das Dritte ist dann tatsächlich zu begreifen, er hat eine Kompetenz. Und die Kompetenz liegt nicht in ihm, die Kompetenz liegt in der Offenbarung. Ganz wunderbar, wie diese erste Seite uns das vor Augen führt und deutlich macht. Wir haben hier in der Lahö-Gemeinde ganz unterschiedliche Berufsstände und Persönlichkeiten, alles was dazugehört, der bunte Mix, wie in allen Gemeinden. Und wir haben unter anderem auch einen Geschäftsmann, klar, mit dem ich seit vielen Jahren natürlich jetzt verbunden bin, weil er eben zu meiner Gemeinde gehört. Und es kam ein Termin, wo er einen neuen Betrieb eingeweiht hat. Das ist natürlich für jeden Geschäftsmann immer ein besonderer Tag, ganz klar. Und es waren die ganzen Honorationen hier aus allem Eingeladene. Und er hat auch mich eingeladen. Ich stand also mit dabei und ich habe schon bei den Blicken rechts und links gemerkt, dass natürlich diese ganzen Herrschaften, war eine ziemlich maskuline Truppe, dass diese ganzen Herrschaften wissen wollten, was der Typ da machte. Da waren die Banker von der Sparkasse und Darlehen, Kommunalbehörden, was man also braucht, um Geschäfte zu machen. Und er hat natürlich in seiner Rede, die alle bedankt, wie das auch alles gehört, der Reihe nach, und dann kamen die alle dran und die fühlten sich alle geehrt und geschmeichelt, gehört er auch dazu. Und dann war die Rede fast zu Ende und der Einzige, der noch nicht genannt worden war, war ich. Ja? Und ganz am Ende der Rede sagt dann plötzlich dieser Geschäftsmann, und dann möchte ich auch noch meinem Pastor herzlich danken, dass er mich in diesen Jahren begleitet hat und wir miteinander immer wieder beten konnten. Und das hat mir gut getan und ich danke dir, Andreas, dafür. Und im Augenblick, können Sie sich vorstellen, war diese ganze Sitzung, dieses ganze Sektgeschwenke, hat einen anderen Charakter, hat gar nicht viel gemacht, nur die drei Sätze, hatte er sich geoutet. Das Ganze war zu Ende, alle wurden geklatscht und dann ging er, das hat er ganz bewusst gemacht, mit mir als Erstem, durch diesen Betrieb durch. Und ich sah diese Blicke, rechts und links und vorne und hinten. Und damit hat er nur eins gesagt, was für ihn von Bedeutung ist. Es ging doch gar nicht um mich, das wissen Sie doch auch. So er brachte das zum Ausdruck, was sein wesentliches Stück ist. Dass die Sparkasse ihm Darlehen gegeben hat, ja, auch nicht. Und dass die Kommunalbehörden es gut fanden und da ihr Platz gegeben hat, auch nicht. Aber meine Mitte ist, ich gehöre zu Christus. Das ist meine Mitte. Verstehen? Das ist das, was in diesem Text zum Ausdruck kommt. Deswegen 28 Verse, bis wir erst zum Traum und seiner Deutung kommen, damit der Bibelleser schnallt, schau dir den Daniel an, schau ihn an, wie er in der Krise reagiert hat, mit Gott das Thema angegangen, sein Profil deutlich gezeigt und die Kompetenz gewusst, wo muss ich hingehen, wenn ich mehr wissen will, als was nur in den Nachrichten steht. Ich muss tatsächlich zur Offenbarung, ich muss zu meinem Gott. Und wenn ich jetzt zu meinem Gott komme, dann entdecke ich, dass mein Gott eine ganz besondere Befähigung hat. Und das ist ja das, was wir in diesem Text ja auch noch mitbekommen, dass er dann sagt, er, unser Gott, sei gelobt von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Und jetzt kommt diese schöne Formulierung, die wir mit Daniel 2 verbinden. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab, er setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Was für ein traumhaftes Bekenntnis, was hier zu Gott geliefert wird. Unser Gott ist der Gott der Zeiten und Stunden. Und zwar insofern, dass er Zeiten und Stunden macht, dass er Zeiten und Stunden kennt und dass er Zeiten und Stunden ändern kann. Das ist eine unglaubliche Autorität. Die haben wir alle nicht. Wir haben alle nicht diese Fähigkeit. Erstens Zeit und Stunden überhaupt machen. Das gehört zur Schöpfungsautorität. Dass es Zeiten gibt, dass es Geschichte gibt, liegt allein am Schöpfer. Er macht Zeit und Stunden. Er kennt Zeit und Stunden. Im Gegensatz zu uns nicht nur rückwärts. Wir kennen sie ja immer nur rückwärts. Er kennt sie auch vorwärts. Für ihn ist Zukunft schon Geschichte. Und er ist natürlich auch der, der sehr wohl in jedem Moment die Handlungsautorität hat, den bisherigen Lauf der Zeiten und Stunden zu ändern. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Denn hier die Glaubenden besitzen. Wir gehören dem Gott. Die kleine, schwache, angefochtene, verfolgte, kleine Gemeinde gehört dem Gott, der Zeiten und Stunden gemacht hat, der Zeiten und Stunden kennt, und der jeden Moment den Lauf der Zeiten und Stunden, wenn es ihm gefällt, ändern kann. So, und wenn wir das alles haben, dann steigen wir jetzt in den zweiten Teil ein. Und den zweiten Teil kennen Sie ja gut. Denn der zweite Teil ist nun etwas besonders Bewegendes, weil den zweiten Teil in diesem Standbild tatsächlich uns etwas Außergewöhnliches in Daniel 2, parallel Daniel 7, dann hier mitgeteilt wird. Ich denke, ich brauche dieses Standbild jetzt nicht noch einmal vorlesen. Ganz grob, Sie wissen, es ist eine riesengroße Figur, mit einem goldenen Haupt, mit einer silbernen Brust, mit einem Bauchlendenteil aus Kupfer und dann Schenkel von Eisen hineingehend. Am Ende kommt ein Stein. Der Stein, der dieses ganze Standbild zertrümmert, das ist die Grundaussage. Eindrucksvoll steht das vor uns. Und er bekommt nicht nur den Inhalt gesagt, sondern der Nebukadnezar bekommt von Daniel auch die Deutung gesagt. Und die Deutung ist eben, dass eine Folge von großen Reichen erwähnt wird. Und am Ende heißt es, am Ende wird eben einer, der Gott des Himmels, ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herabkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber, Gold, alles zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Tiefe Bewegung bei Nebukadnezar. Und jetzt stehen wir zum x-ten Mal vor Daniel 2, der zweiten Hälfte. Und wenn wir vor Daniel 2, der zweiten Hälfte stehen, dann ist für uns aus Daniel 2 wichtig, elementar festzuhalten für unseren geistlichen Kopf und für unser christliches Herz. Die Universalgeschichte liegt fest. Die Universalgeschichte liegt fest. Das, was hier passiert ist vor 2500 Jahren, ist ein absolut riesengroßes Geschenk. Das, was uns da gegeben ist, ist ja, dass wir heute, die wir so spät auf die Welt gekommen sind, rückwärts gucken können und sehen, Wahnsinn. Genauso, wie es hier in Daniel beschrieben wurde, ist es in den nachfolgenden Jahrhunderten, und wir sehen es ja dann endzeitlich, noch zukünftig, tatsächlich passiert. Die Abfolge der Zukunft fand entsprechend des Standbildes von Daniel 2 statt. Das ist doch unglaublich. Da kamen eben nach den Babyloniern die Perser, da kamen nach den Persern die Griechen, da kamen nach den Griechen die Römer. Und das geht bis in die römischen Nachfolgestand, das geht bis in die Endzeit hinein, das wissen Sie alle, das ist ja heute Morgen ja gar nicht unser Thema. Sondern was wir hier erkennen ist, Gott hat einen festgelegten Entwurf der Universalgeschichte. Das muss man doch wissen. Wir, unserer kleinen Vernunft, da sind wir Christen ja auch mit dabei. Wir denken, wer gewinnt die nächste Wahl? Wer schafft das wohl in Amerika? Wie geht das weiter in Russland? Was machen die Chinesen? Wie läuft das da? Verstehen Sie, was ich meine? Ganz normal, weil die Vernunft hat ihre Grenze. Und jetzt treten Sie mit mir über diese Grenze hinaus und erkennen in Daniel 2, der Allmächtige, der Herr der Zeiten, hat alle Pläne festgelegt. Es gibt einen Universalentwurf der Weltgeschichte. Durchatmen, runterkommen, nicht von jedem WhatsApp-Channel verrückt machen lassen, nicht jede Nachricht aus Berlin, Brüssel, New York, Moskau, sonst wie in den Wahnsinn treiben lassen, Daniel 2 lesen, durchatmen, Schwestern und Brüder. Warum sagt er uns das denn? Damit wir besserwisserisch auftreten? Nein, damit wir getröstet und gehorsam unseren Weg weitergehen. Dass wir uns auch was einbilden, weil wir so klug sind? Nein, dass wir in Vorfreude auf seine Taten unsere Spur ziehen. Es gibt eine festgelegte Universalgeschichte. Unser Gott hat sich nicht verabschiedet. Er sitzt nicht auf einem fernen Fixstern und lässt hier unten das Ding laufen, wie es halt läuft. Er ist nicht der Distanzierte. Er ist mit in der Geschichte involvierte. Er ist da. Er ist der Geschichtsmächtige, der geschichtsgestaltende Gott. Das Zweite, was wir in Daniel 2 für alle Zeiten uns merken können, ist, dass eben zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit aus einem jüdischen Kontext heraus die Völker ins Visier kommen, wie sie bisher so in dieser Deutlichkeit nicht ins Visier gekommen sind. Bisher war das ganze Denken aus der prophetischen Perspektive immer von Israel, vom Heilsvolk, von Juda aus gesehen. Hier haben sie einen Entwurf, wo die Völker im Mittelpunkt stehen. Da spielt Israel gar keine entscheidende Rolle. Das spielt eine Rolle, nicht falsch verstehen, aber hier in dem Entwurf nicht. Wir haben also hier einen Geschichtsentwurf, der uns zum ersten Mal was deutlich macht, dass der lebendige Gott hineinwirkt. Und wer bekommt denn den Traum? Wer bekommt ihn denn? Es bekommt ihn nicht irgendein Prophet, sondern der Traum geht an den damaligen Weltenherrscher. Der geht an Nebukadnezar. Und allein, dass Gott dem Nebukadnezar diesen Traum gibt, ist doch schon Botschaft. Das sagt übrigens, du bist auch unter meiner Regie. Nicht nur die Königin Juda und Jerusalem habe ich im Visier, sondern du, Nebukadnezar, bist nicht außen vor. Ich spiele das kleine Spiel, Juda und Jerusalem, und ich spiele auch das große Spiel. Ich spiele Babylon, ich spiele Rom, ich spiele Moskau, ich spiele Brüssel, ich spiele New York. Ich bin allen Spielen dabei, sagt dieser Gott. Ich bin allen Spielen mit dabei. Geschichtsentwurf für die Völker. Und was natürlich wir als nächstes zur Kenntnis nehmen, ist, dass jetzt wir genau spüren, dass hier diese zwei Systeme ganz nah nebeneinander stehen. Das System des Weltreiches, in dem Gott auch hineinwirkt, Abfolge der Völker, und das System des Gottesreiches, das in Jesus Christus anbricht. Denn jetzt passiert ja etwas, was keiner sich vorstellen konnte, dass in der Abfolge der Völker, in der wunderbaren Abfolge der Völker, die hier beschrieben wird, mit klarem Geschichtszukunftsbild, von außen etwas ganz anderes reinkommt, was bisher nicht da war. Dieser Stein, dieser Fels, wird es dann männlich, der Christus. Das heißt, es kommt in den Geschichtslauf eine Bewegung hinein, die im Lauf eigentlich nicht so zu erwarten gewesen ist. Wir hatten ja dieses Bild, bam, 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 eine Abfolge, das war alles in sich noch stimmig. Und jetzt crasht da unten dieser Stein rein. Der wirft natürlich im wahrsten Sinn des Wortes alles über den Haufen. Der Christus ist die große Veränderung des Geschichtsbildes dieser Welt. Das ist doch wichtig zu wissen. Das Entscheidende ist nicht, dass wir uns alle zusammentun und uns einig sind und miteinander neue Formatierung der Macht und des gesellschaftlichen Durchdringens hinkriegen. Das Entscheidende ist nicht, dass wir denken, wir schaffen eine Entwicklung pro Christus und irgendwann haben wir es geschafft und die Welt hat es dann geschnallt endlich, dass Christus der bessere Weg ist, sondern der Stein kommt von außen. Der kommt ohne Synode, der kommt ohne Kommission, der kommt ohne evangelikalen Beschluss. Der kommt einfach von außen, rauscht dieser Stein hinein und wirft das ganze System über den Haufen. Der lebendige Gott setzt in Christus mit seinem ersten und seinem zweiten Kommen fundamentale geschichtliche Fakten. Das muss man doch wissen. Und wenn wir jetzt zum dritten noch das anschauen, was dieses Standbild betrifft, dann merken wir natürlich, dass in diesem Standbild etwas tief Bewegendes eingezeichnet ist. In diesem Standbild ist mich das eingezeichnet, was wir empfinden in der Wahrnehmung der Kulturgeschichte, dass wir tatsächlich entdecken, wir sind in einer dramatischen Degenerationslinie. Es ist nicht etwas so, wie wir alle erhofften, dass wir uns langsam evolutionär nach vorne entwickeln, sondern wir verspüren in einer ganz tiefen Weise, dazu muss man gar nicht Christ sein, verspüren in einer ganz tiefen Weise, dass das System der Menschheitsentwicklung, sagen wir es mal vorsichtig, zumindest ins Stocken geraten ist. Zumindest nicht diese Fortschritte macht, die uns sich alle erhofft haben. Verstehen Sie? Nicht hämisch sein, nüchtern sein. Warum sollte die Menschheit nicht hoffen, dass es besser wird? So ganz normal. Und das ist eine berechtigte Hoffnung. Und wenn wir denken an die letzten Elementarkatastrophen der Menschheit im letzten Jahrhundert, dann war das natürlich die berechtigte Hoffnung, dass der Erste und Zweite Weltkrieg der absolute Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte sind. Aber jetzt, spätestens jetzt, hat doch hoffentlich die Vernunft eingesetzt. Und wir schaffen es, anders auf diesem Planeten miteinander umzugehen. Das sind doch nachvollziehbare Sehnsüchte. Das müssen wir doch alles nicht verachten. Natürlich hat der Mensch Hoffnung, dass es friedlich zugeht. Natürlich hat der Mensch Hoffnung, dass alle ihr Brot haben. Natürlich hat der Mensch Hoffnung, dass Gerechtigkeit siegt. Es sind große Grundwerte, die gut sind. Und es sind sicherlich viele Wohlmeinende, die es genauso auch denken. Und die Geschichte lehrt bis zum Jahr 2024, wir packen es nicht. Wir packen es nicht. Es ist schlimmer als je zuvor. Das Ding verbröselt, die Machtsysteme sind da. Die waffenstarrenden Nationen sind immer noch da und wir sind nach den riesigen Katastrophen des letzten Jahrhunderts keinen Schritt weiter. Daniel 2 stimmt. Da sind wir nicht stolz drauf. Aber Daniel 2 stimmt. Wir haben durch keine Philosophie, wir haben durch keine Ideologie, wir haben durch keinen Entwurf eine tatsächliche Verbesserung der Menschheitsgeschichte hingekriegt. Das können Sie rechts versuchen und links versuchen. Sie schaffen es nicht. Und das zu sehen, schreit jetzt geistlich. Schreit geistlich. Nicht, dass wir sagen, tja, das haben wir euch ja gleich gesagt. Das muss schief gehen, haben wir Christen ja gewusst. Sondern das schreit nach dem erbarmungsvollen Herzen der Jesus-Leute. Sagen Leute, das ist klar. Die Menschheit, ich bin auch so einer. Die Menschheit lebt im Standbild von Daniel 2. Der Apostel Paulus hat recht. In mir, in meinem Fleisch, da wohnt nichts Gutes. Wenn mit meinem Material die Welt aufgebaut werden soll, das kann nur scheitern. Ich brauche in meiner Degenerationslinie, die universal abläuft, und die individuell abläuft. Ich brauche den Stein. Ich brauche den ganz anderen. Ich brauche den, der in mein kleines Leben reinkommt und mich aus meiner Erbärmlichkeit erlöst. Mir mein altes Wesen wegnimmt. Dieses neue Herz schafft, von dem die Propheten geredet haben. Sein Geist in mich gibt. Mich an ihn bindet und mich fähig macht, mit ihm zu leben. Daniel 2 schreit nach Evangelisation. Diese Welt braucht Jesus. Diese Welt braucht Jesus. Die Daniel 2 Welt braucht Jesus. Sie braucht Jesus-Leute,
die den Durchblick haben. Die den Durchblick haben. Nein, die nicht Weltverächter sind. Unser Herr ist ein Weltliebhaber. Nein, er macht die Sünde nicht klein, aber er ist ein Weltliebhaber. Und es sind seine Leute, die den Durchblick haben. Solche, die sagen, ja, mein Gott, die Degenerationslinie ist furchtbar. Aber du hast den Christus gesandt. Und jetzt haben wir eine Chance, in dir, im Christus, aus der Degenerationslinie auszusteigen und bei Christus einzusteigen. Ein neuer Mensch, eine neue Existenz zu werden. Und dann gilt plötzlich 2. Korinther 5. Mitten in der ganzen Degeneration ist jemand in Christus. Dann ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und so bricht mitten in der Degeneration die Schönheit des Evangeliums auf. Da einer, der glaubt, da einer, die glaubt, da eine kleine Gemeinde, da eine Gruppe. Nein, nein, die sind nicht an sich besser. Die wurden durch den Stein, durch den Fels, durch den Christus besser, anders, neu, begnadet, beschenkte. Ach, Daniel, ja klar, du hast recht. Das kann ich von mir aus ja alles gar nicht sehen. Meine Vernunft sieht das nicht. Aber du hast uns ja die Offenbarung geschenkt. Und durch das Geschenk der Offenbarung sind wir tatsächlich autorisiert, ein Mehrwissen zu haben. Und dieses Mehrwissen schafft Trost. Trost. Mein Gott hat das alles in der Hand. Dieses Mehrwissen bewahrt vor Götzendienst. Dass ich mitmache bei einem System, einem Schema, was ja Richtung Abgrund marschiert. Und das Mehrwissen führt zu Barmherzigkeit und zu Liebe und zu Evangelisation für eine Welt, die einen dringend braucht, nämlich Jesus. Ich bete. Danke für die Bibel. Danke, dass du uns Durchblick schenkst. Nein, der kommt nicht von uns. Der kommt durch dein Wort. Und wir preisen dich darüber, dass wir nicht rumstochern im Nebel, sondern mit dem Mehr- und Anderswissen der Offenbarung unser Leben gestalten dürfen. Wir werden nicht am Schema dieses Zeitgeistes unsere Grenze haben, sondern wir wissen durch deine Offenbarung, dass du der geschichtsmächtige, starke Gott bist. Und wir mit diesem Trost leben dürfen. Wir wissen durch die Offenbarung, dass wir nicht diesem Götzensystem, welcher Art auch immer, unnötigen Dienst tun, wollen und werden. Und wir sehen durch die Offenbarung dein liebendes Herz und den Christus, den die Welt dringender als alles andere braucht. Danke für den Durchblick, den du schenkst. Amen.